D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar
und Till Opitz.
Und heute gibt es ein Weihnachtsspecial.
Wir haben in den letzten Wochen gekramt, was waren besonders schöne Geschichten, und die schenken wir euch heute nochmal.
Ja, viel Spaß beim Weihnachtsspecial.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Liebe, das Weihnachtsbest-of. 6 Geschichten für euch unterm Weihnachtsbaum. Es ist wirklich so, wir hatten viele spannende Gäste in der Sendung in den letzten Wochen. Und einer hat es Till besonders angetan.
Ja, Jürgen Domian, den kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen oder aus dem nordrhein-westfälischen Radiosender 1 Live. Diesen Nachttalker, der hat nach 21 Jahren aufgehört, sich mit Windelfetischisten, Sexsüchtigen und Hackfleischliebhabern zu unterhalten. Und ich habe ihn kurz vor seiner letzten Sendung getroffen und gefragt, in diesen 20 Jahren, das ist ja auch eine verdammt lange Zeit, was hat sich da eigentlich in der Gesellschaft verändert?
Na, es hat eine irre Entwicklung stattgefunden. Also wirklich zunächst mal eine ganz irre Entwicklung. Das hat sich bei uns schon gezeigt, wenn wir früher Sexthemen, Schwerpunkte machten, hatten wir immer Bombenquoten. Heute haben wir die besten Quoten bei ganz normalen Themen, alle menschlichen, allzu menschlichen Themen, nicht mit Sexualität. Als wir angefangen haben, gab es kaum das Internet. Dann haben wir sehr, sehr viel über alle Facetten der Sexualität gesprochen, wir hier im kleinen Rahmen unserer Sendung. Aber eben durch das Internet, gerade die jüngeren Generationen, aber auch mittlerweile die älteren, kennen ja alles. Hoch und runter und haben alles gesehen. Du kannst kaum noch jemanden wirklich aus den Socken hauen mit irgendeinem Thema. Ich weiß noch, der erste Windelfetischist hier war eine Sensation. Wir haben jubiliert, dass so jemand anruft und uns das erzählt. Heute denkt man, naja, Gott, ja,
gibt's halt.
Ja, machen wir mal ein Gespräch mit einem Windelfetischisten wieder. Ja, da hat sich sehr viel verändert, auch bezogen auf die Tabus, also Homosexualität, Bisexualität, hat sich in den letzten 20 Jahren sehr etabliert, bis zu einem bestimmten Punkt. Zum Beispiel nicht hier in unseren Medien, in denen wir arbeiten, da hat man in allen Sendern immer noch große Berührungsängste. Wir haben keinen Top-Talker, der schwul ist. Wir haben keinen Top-Journalisten, der offen schwul ist. Wir haben keinen hochprominenten Sportmoderator, der schwul ist. Wir haben auch keinen Intendanten, der schwul ist. Und selbst alle prominenten Schauspieler in Deutschland lügen, weil, also die schwul sind, lügen, weil sie Angst haben, nicht gut beschäftigt zu werden oder irgendwie in Schwierigkeiten zu geraten.
Hast du denn den Eindruck, dass grundsätzlich das wirklich liberaler und liberaler wird, oder gibt es vielleicht sogar auch wieder Schritte zurück?
Ach, das Interessante in der jetzigen Zeit ist, dass es alles gibt. Ja, es gibt das Liberale, es gibt ja auch die extreme Differenzierung der Sexualität, was ich sehr toll finde. Es gibt ja nicht nur, ich als Bisexueller kann da wirklich ein Lied von singen. Es gibt ja nicht nur Bisexuelle, Heterosexuelle und Homosexuelle. Es gibt Dutzende von Facetten. Ich weiß noch, wenn ich früher so in der Schulenszene gesagt habe, ich bin bi, bin ich ausgebuht worden, weil ich angeblich zu feige war, mich als schwul zu outen. Und dann habe ich gesagt, okay Jungs, dann in Gottes Namen, da bin ich schwul, ist gut.
Weil man es nicht ausgehalten hat, dass es irgendwo dazwischen ist, sozusagen.
Ja, okay. Und das gibt es eben. Es gibt die vielen Facetten, aber es gibt natürlich auch Mosaiksteinchen, die sehr viel konservativer geworden sind. Wieder der Trend zur Ehe. Also ich komme ja nur aus einer Generation, wo man so über Ehe eher die Nase gerümpft hat und hat das so als bürgerliches, spießiges Relikt gesehen. Das ist ja heute überhaupt nicht mehr der Fall. Viele junge Leute wünschen sich eine klassische Ehe. Da geht man auch in die Kirche, obwohl man mit der Kirche gar nichts zu tun hat. Man führt dann auch so ein eher, ich meine es jetzt gar nicht böse, aber eher ein spießiges Leben, so wie man sich das eben so vorstellt. Das gibt es auch.
Und gleichzeitig gibt es Leute, die offen polyamor leben.
Völlig, genau, ja.
Ich stelle mir das jetzt auch vor, mit diesem Rhythmus, den du da jetzt 21 Jahre gelebt hast, konntest du es schaffen, privat sozusagen gute Freunde um dich zu haben, dir ein Rückzugsgebiet zu schaffen oder auch Beziehungen zu führen, oder war das schwierig?
Das war und ist schwierig, weil gerade am Anfang es dann doch eine Menge von Bekannten oder auch Freunden gab, die das eben nicht verstehen konnten, dass ich eigentlich nie Zeit habe oder wenn dann am Wochenende zu sehr später Stunde. Und übrig geblieben ist dann eine ganz kleine Handvoll von Menschen, teilweise auch aus dem Mediengeschäft, die das gut verstehen können.
Aber du hast sozusagen Leute, die du zu jeder Tag- und Nachtzeit selber anrufen kannst, sag ich
Gott
mal.
Sei Dank, habe ich immer gehabt, ja. Ein großes Privileg.
Absolut. Und konntest du auch über die Jahre Beziehungen leben oder war das ganz schwierig?
Ich bin jetzt schon sehr lange solo, aber es gab während der Zeit auch eine 12-jährige Beziehung. Das ging auch. Das ging aber vielleicht deshalb, weil es eine Fernbeziehung war und man sich dann sowieso nur am Wochenende sehen konnte. Aber was sicher sehr schwierig gewesen wäre, eine Familie mit Kindern, ich glaube, das wäre nicht gegangen. Das wäre nicht zumutbar gewesen.
Denkst du da manchmal noch drüber nach, was wäre, wenn, ob du mal Kinder gehabt hättest?
Nee, also ich glaube, da ist irgendwas in mir fehlprogrammiert, dass ich nie in meinem Leben einen Kinderwunsch hatte. Nie. Auch nicht in den kitschigsten Jugendträumen. Ich mag Kinder sehr gerne, ich habe auch Patenkinder, ist alles wunderbar, aber der Wunsch, sich selbst zu multiplizieren, ist da nicht so groß gewesen.
Es ist so krass, ich bin mit diesem Mann wirklich aufgewachsen, mit dieser Stimme.
Ja, und jetzt ist er weg, aber er ist nicht ganz weg. Er geht im Januar schon mit einem Bühnenprogramm auf Tour und erzählt ein bisschen aus diesen 21 Jahren.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Das Weihnachtsspecial von Eine Stunde Liebe. Und Shanley, ich glaube, wir hatten auch so einen richtigen Spätstarter.
Richtig. Das war Wolfram Hucke. Der hat Sex zum ersten Mal mit 31 Jahren.
Krass.
Bezeichnet sich selbst als noch nie Mensch und hat darüber, bevor er Sex hatte, eine Doku gedreht. Love Alien haben einige, glaube ich, mitbekommen. Mhm. Und dann hatte er seinen Sex und darüber dann, wie es dazu kam, auch ein Buch geschrieben. Und ich wollte im Gespräch mit Wolfram einfach wissen, wie kam es denn dazu? Ich meine, das ist die Frage, die sich alle dann stellen. Kann es vielleicht sein, dass er so eine ganz radikale Ausprägung der Generation beziehungsunfähig ist? Oder hat es auch mit so einem Verwirrtsein über Geschlechterrollen zu tun? Also was ging Wolfram so durch den Kopf?
Ich habe mich halt gefragt, wie kriege ich das hin, dass ich mit der jetzt knutsche oder dass ich die mal berühre oder so, was dann meistens nicht funktioniert hat eben sehr, sehr lange. Ich glaube, diese Frage, wer welche Rollen zu spielen hat und ob man jetzt, ob mit den Geschlechterrollen irgendwie ein Problem ist, dazu muss man ja sozusagen was anfangen mit dem anderen Geschlecht. Dazu muss man ja mal in diese Rolle kommen. Ich habe ja eher das Gefühl gehabt, ich stehe daneben und schaue zu. Also ich habe ja gar nicht teilgenommen an diesem ganzen an dieser ganzen Liebesgeschichte. Insofern habe ich mich ja. Ich würde nicht sagen, dass ich beziehungsunfähig bin, weil dazu hätte ich meine Beziehung ausprobieren müssen. Ich hatte ja gar keine und das war mein großes Problem. Es ging überhaupt nicht los. Ich bin überhaupt nicht in die Nähe gekommen von Beziehung und von einer Frau sozusagen. Das war mein großes Problem.
Und es gibt in deinem Dokumentarfilm eine Stelle, wo du mit der Therapeutin im Gespräch bist und es genau um die Frage geht, ja, warum gab es eigentlich bis jetzt noch keine Beziehung? Und da kommt dann schnell das Thema Angst auf.
Ich vermeide, dass ich das abgewiesen werden, oder?
Genau. Sie vermeiden eine Beziehung aus Angst, abgewiesen zu werden.
Genau. Also,
weil wenn sie keine Beziehung eingehen, das ist eine super Strategie, dann werden sie nicht abgewiesen werden.
Ja, klar, genau.
Also erfolgreich.
Ja.
Wie bist du dann eigentlich dieser Angst näher gekommen oder wie hast du dich mit der dann auseinandergesetzt im Laufe des Dokumentarfilms, aber auch als du das Buch geschrieben hast?
Das war ja ihre These sozusagen, dass ich eine Vermeidungsangst habe, also dass ich was aktiv dafür tun muss, dass es kein Schicksal ist, was mir zustößt, sondern dass ich aktiv Beziehung vermeide aus einer Vermeidungsangst heraus. Und das war erstmal für mich ein neuer Gedanke. Da habe ich dann überlegt, stimmt das denn? Habe ich diese Angst? Natürlich habe ich irgendwie Berührungsängste gehabt, weil ich schüchtern war, weil ich eben nicht wusste, ich konnte die Zeichen nicht lesen. Also wenn ein Mädchen neben mir saß, konnte ich eben nicht sagen, ist die jetzt interessiert an mir oder nicht? Darf ich ihr vielleicht näher kommen oder nicht? In welchem Moment oder nicht? So, und das hat mich immer sehr beschäftigt. Ich habe jetzt nichts getan. Ich habe jetzt keine Phobie vor Frauen oder sowas. Das würde ich nicht sagen. Also deswegen kann ich da schlecht drauf antworten. Ich habe jetzt nichts getan. Ich habe jetzt keine Konfrontationstherapie gemacht und habe gesagt, so jetzt konfrontiere ich mich mit den Frauen, um meiner Angst zu begegnen. Das habe ich nicht gemacht. Ich fand es einen interessanten Gedanken von der Therapeutin. Sehr viel weitergebracht hat er mich unterm Strich allerdings auch nicht.
Es gibt so einen großen Unterschied zwischen deinem Dokumentarfilm und dem Buch. Und zwar im Buch gehst du viel näher auf die Geschichte der lauter verpassten Chancen im Grunde ein.
Ja, das stimmt.
Was hat das eigentlich gemacht, das so aufzuarbeiten?
Im Nachhinein, also von heute, kann ich natürlich schon sagen, dass ich, wenn ich verpasste Gelegenheiten anschaue, wenn ich Begegnungen mit Frauen anschaue, dann meine ich, dass da durchaus Chancen waren. Die habe ich damals nicht wahrgenommen. Also es ist nicht so, ich habe ja die längste Zeit gedacht, keine will mich. Nie. Es gibt keine einzige Frau auf der Welt, die mich haben will und ich bin ganz arm dran. Das habe ich wirklich gedacht. Und im Nachhinein muss ich sagen, wahrscheinlich stimmt es nicht. Da habe ich mir auch ein bisschen irgendwann sozusagen mich zu sehr eingemottet in meinem gekränkten Stolz. Ich weiß nicht, was es war, oder in meinem abgelehnt fühlen sozusagen. Ich irgendwann gesagt habe, na dann halt nicht. Und im Nachhinein muss ich sagen, das stimmt so wahrscheinlich nicht. Also es gab auch durchaus ein oder zwei Frauen, die mir teilweise Jahre später gesagt haben, ich war eigentlich an dir interessiert, du hast es aber nicht gemerkt und du warst so weit weg und du hast irgendwie abgeblockt oder wie auch immer. Genau. Das kann ich schon sagen, so im Nachhinein. Ja.
Also lauter Missverständnisse auch.
Ob es jetzt lauter Missverständnisse sind, weiß ich nicht, weil es gab auch die Situation, dass ich was probiert habe und dann abgelehnt worden bin. Also es ist ja eine sehr diffizile Angelegenheit. Wie kommt man jemandem näher? Das ist ja auch für Leute aufregend, die das schon 10-mal gemacht haben, sage ich jetzt mal. Das bleibt ja spannend, weil das so eine ganz, ganz feinfühlige, diffizile Angelegenheit ist. Und es gab schon auch die Gelegenheiten, wo ich es probiert habe und mir eine blutige Nase geholt habe, wo es eben nicht funktioniert hat und wo ich abgewiesen worden bin. Das hat ja bei mir dann wahrscheinlich überhaupt erst dieses ganze Problem ausgelöst. Und es ist so die Frage, woran das dann liegt. Manchmal kann es auch ein falsches Timing sein. Also es gibt tatsächlich, glaube ich, so einen richtigen Moment und alles davor und alles danach, da läuft man vielleicht vor eine geschlossene Tür sozusagen. Also es ist leider schwer, ein bisschen allgemeingültiger zu sagen. Man müsste sich wirklich Fall für Fall angucken.
Fall für Fall kann man das dann nochmal im Buch von Wolfram Hucke nachlesen.
Und diese Fälle, die haben auch Namen. Peggy, Katharina, Anja, Jelena, Alina, Jana, um nur einige der verpassten Chancen und Was-wäre-wenn-Damen zu nennen.
Eine Stunde Liebe, das Weihnachtsspecial. Wir können alleine sein und einsam oder einsam, aber nicht alleine oder alleine, aber nicht einsam.
Einsamkeit ist was verdammt Subjektives. Wir haben eine Sendung über Einsamkeit gemacht und da hat mir Liebescoach und Diplompädagogin Line-Marie Weber erklärt, wann wir uns überhaupt einsam fühlen.
Menschen fühlen sich vor allem dann einsam, wenn sie alleine sind, also in Situationen, wo sie eben nicht unter anderen Menschen sind, mit Freunden zusammen oder irgendwie mit der Arbeit beschäftigt oder so. Und dass eben dann das auftaucht, was vielleicht eigentlich so das Gefühl ist, was sie auch gerade haben. Eventuell ein Gefühl von Verlassensein oder auch abgelehnt sein. Sowas würde ich verbinden mit dem Wort Einsamkeit.
Warum tritt so ein Gefühl von Einsamkeit oft nach einer Trennung auf oder wenn man eben nicht mehr in einer Beziehung ist?
Weil gerade dann gibt man ja eine Gewohnheit auf. Also man ist es im Prinzip ja einfach gewohnt, mit jemandem, mit dem Partner, der Partnerin in Kontakt zu sein, also sich auszutauschen, sich regelmäßig zu sehen. Es ist jemand da, wenn man nach Hause kommt, man unternimmt was zusammen und das fällt dann plötzlich weg. Und ich würde das eher so sagen, es geht gar nicht nur um die emotionale Bindung, die man da hat und die verloren geht oder sich verändert, sondern auch um die ganz alltäglichen Gewohnheiten.
Heißt das, dass ich mich möglicherweise ohne Partnerin, ohne Partner einfach auch weniger wert fühle? Oder heißt das eher, naja, mir fehlen dann vielleicht auch im Alltag einfach bestimmte Abläufe?
Das kann beides zutreffen, eben, dass die Abläufe fehlen und man sich so neu orientieren muss, wie man den Alltag gestaltet, dass man sich vielleicht auch wieder auf andere Leute besinnt, ja, sich mit Freunden trifft oder einfach auch guckt, wen gibt's sonst so, was kann ich unternehmen? Und das andere natürlich auch, dass man eben auch eine bestimmte Anerkennung, die Liebe, Bestätigung vom Partner bekommt, was ja im Prinzip auch eine vermeintliche Sicherheit ist oder sowas. Ne? Also da denkt man, glaube ich, ganz oft, man bekommt das von dem anderen, aber auch das ist ja ein Gefühl oder eine Illusion.
Also das ist ein komplexes Thema, merke ich. Ne? Also es geht ja auch wirklich darum, dass man sich einsam fühlt, weil man denkt, ach, in der Beziehung ist das alles super, aber das muss ja auch nicht so sein, oder?
Ich meine, man kann sich in einer Beziehung einsam fühlen, weil man vielleicht gar nicht so in Kontakt ist oder es einem was fehlt und kann ja auch was sehr eigenes Inneres sein, was genau fehlt und man projiziert das auf den Partner. Wenn man sich zusammengehörig fühlt und dann eben sich die Beziehung verändert, dass man dann einfach so ein bisschen zurückgeworfen ist wieder, ne, auf dieses, wo ist eigentlich meine eigene innere Liebe oder Selbstliebe, sagt man ja auch. Was kann man selber machen, um sich wertzuschätzen, um selber irgendwie liebevoll zu sich zu sein und so. Und das ist einfach, glaube ich, eine Herausforderung, sich das auch selbst geben zu können. Vielleicht hat man das auch noch gar nicht gelernt.
Wenn du jetzt sagst, es hängt auch oft mit fehlender Selbstliebe zusammen. Du bist ja vom Fach. Was gibt es denn für Tricks, dass man sich diese Zufriedenheit, Selbstzufriedenheit, dieses Selbstbewusstsein vielleicht auch selber bekommt?
bezogen auf das Thema Einsamkeit viel darum gehen kann, dass man auch mit den eigenen Schwächen liebevoll umgeht, also dass man auch die annehmen kann. Und dann kann es darum gehen, zu sagen, okay, und wie kann ich das denn lenken? Also wie kann ich denn selber meine Gedanken in eine andere Richtung bringen? Also auch auf die schönen Seiten zu achten oder auf die Stärke, die man auch hat. Und oft vergisst man einfach, was man für Talente hat, für Eigenschaften. Man kann aufschreiben, wofür man dankbar ist. Das ist auch einfach schön, weil man da nochmal so den Blick auch nimmt auf andere Begebenheiten. Also was ist einem am Tag Schönes passiert? Wofür ist man dankbar? Und wenn man damit anfängt, fallen einem immer mehr Sachen ein. Und das macht einfach ein gutes Gefühl, weil man dadurch doch auch merkt, dass man doch verbunden ist. Also dass man in Situationen verbunden ist mit anderen Menschen und dass man gar nicht so einsam ist, wie man das
macht wahrnimmt. Es dann vielleicht auch Sinn, auch nochmal die ganzen Menschen, die einem wichtig sind im Leben, aufzuschreiben?
Das könnte man auch machen, also dass man wirklich auch so gut so durchgeht, wen gibt es alles in meinem Leben. Man kann es auch so machen, dass man es sogar so formuliert, wen liebe ich und wer liebt mich, wenn man da auch eben nochmal so ein bisschen das erweitert. Ne? Liebe ist ja nicht nur eben die Liebe zwischen Partnern, sondern eben auch zwischen Freunden und Familie.
Familie, Freunde, ja.
Und was auch ganz schön ist, ist so mal darauf zu achten, wer lächelt mich alles an. Also ne, wenn man so durch die Straßen rennt, kriegt man einfach ganz oft auch Aufmerksamkeit, die einfach nett gemeint ist oder ein Lächeln oder so Freundlichkeiten. Und gerade so diese kleinen Dinge da auch wahrzunehmen, darauf zu achten und auch da dem zu begegnen mit einem selber netten Gefühl. Ne? Und das kann einfach dazu helfen, dass man merkt, ah okay, es gibt einfach viel mehr Situationen und viel mehr Personen, die ich vielleicht sonst gar nicht wahrgenommen habe.
Wann wird es denn kritisch? Also es gibt ja durchaus Menschen, die fühlen sich über Wochen, Monate einsam, haben das Gefühl, sie haben keine Freunde, sie sind nicht attraktiv für andere Menschen. Also gibt es irgendwo auch so einen Punkt, wo da Einsamkeit kritisch wird?
Ja, kritisch wird das, wenn man so eine richtige Abkehr irgendwie von der Welt spürt oder auch vollzieht. Also es gibt ja auch Menschen, die dann tatsächlich nicht mehr rausgehen können und überhaupt nicht mehr Kontakte knüpfen können, wo einfach der Fokus auf das Getrenntsein so groß ist, dass sich das immer auch erweitert. Da ist es dann wichtig, sich dann irgendwann Hilfe zu suchen. Und
Psychologe, Psychotherapeuten.
Genau, ja.
Coach und Pädagogin Lene-Marie Weber aus Köln über Einsamkeit und wann Mann oder Frau professionelle Hilfe braucht.
Ist ja manchmal auch ein Thema jetzt an Weihnachten für manche. Ihr hört eine Stunde Liebe in die Radio Wissen. Und wir hatten einen besonderen Gast dieses Jahr, Margarete Stokowski, hat ein Buch veröffentlicht. Das ist eine Kolumnistin, manche kennen sie von Spiegel Online, da heißt die Kolumne Unten und Oben. Davor hat sie bei der Taz geschrieben, Luft und Liebe. Ja, immer schön sarkastisch und ziemlich meinungsstark, schreibt sie da. Und in ihrem Buch erklärt sie, warum auch in unserer schönen westlichen und ach so freien Gesellschaft die sexuelle Freiheit noch längst nicht erreicht ist.
Und aus diesem Buch Untenrum frei, da hören wir jetzt einen Ausschnitt von ihr. Da geht es so ein bisschen um eine Erinnerung aus ihrer Kindheit, wie sprachlos sie war, wie ihr die Wörter gefehlt haben für den eigenen Körper.
Am Anfang ist alles ein Spiel. Ich bin 4 und das neue Fahrrad ist der Knaller. Ich liebe es. Es ist rosa-weiß und hat pinke Stützräder gehabt. Die ersten Male durfte ich noch mit ihnen fahren, immer hinter meinem Bruder her, das ging ganz leicht. Dann nimmt mein Vater die Stützräder an einem zunächst schönen Samstagvormittag ab und sagt, das kannst du jetzt auch so. Also los und auf den Spielplatz, auf dem abends die coolen Kinder mit ihren BMX-Rädern wilde Sachen machen. Los und rollen, fahren, nein, nicht mit den Füßen abstützen, fahren, 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 Vater schiebt ein Stück, lässt los, oh, es geht ganz gut, hui, guck, wie gut es geht und voll auf die Fresse. Hingefallen. Bei diesem Sturz passieren 2 Dinge. Erstens, ich falle so blöd, wie es nur irgendwie möglich ist, mit den Händen in Glasscherben. Scheiße genug. Es ist Berlin-Neukölln und 1990. Flaschen auf dem Boden gehören zum Ambiente. Eine Scherbe bohrt sich in meine rechte Hand. Die Stelle am Handballen sieht noch Wochen später aus wie ein Stück rosa Schinken. Nackt und rosa. Zweitens, der Lenker rammt sich mir zwischen die Beine. Aua. Die erste Sache ist auffällig und blutet. Die zweite Sache ist unauffällig. Und ich sage kein einziges Wort. Wie denn auch? Wie soll ich sagen, dass ich mir an meiner Dings wehgetan habe? Dings, wie heißt das? Mumu, Muschi, unten, untenrum. Aua. Soll man nicht drüber reden? Aua. Dann bin ich halt jetzt kaputt, denke ich. Besser als was sagen zu müssen. Was sagen wäre peinlich. Warum eigentlich untenrum? Unten sind die Füße, Mann. Das weiß ich eigentlich. Zu Hause verarztet meine Mutter mir die blutende Hand und zum Trost kriege ich eine Capri-Sonne. Es tut auch bald kaum noch weh. Warum habe ich nichts gesagt? Und warum schäme ich mich? Gute Frage. Lange Antwort. Das Wort Scham kann verschiedene Bedeutungen haben. Einerseits steht es für ein Gefühl von Verlegenheit oder Blöße, etwas Unangenehmes. Und andererseits steht es in der gehobenen Umgangssprache für die äußeren Geschlechtsorgane des Menschen, insbesondere beim weiblichen Geschlecht die Vulva. So ist es in der Wikipedia formuliert. Wir sprechen von Schamlippen und Schamhaaren, als würde sich dahinter etwas Verbotenes verbergen. Aber ist das so? Ist die Scham etwas, wofür sich irgendwer schämen müsste? Und müssten sich Jungs dann nicht eigentlich viel mehr schämen als Mädchen, weil bei den Jungs alles raushängt und bei den Mädchen alles halbwegs ordentlich drinnen liegt? Simone de Beauvoir verwendet in ihrem Buch Das andere Geschlecht nicht wenige Seiten darauf zu erklären, was unsere Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit damit zu tun haben, dass Jungs häufiger mit ihren Pimmeln spielen und Mädchen selten mit ihrer Vagina, weil sie innen liegt. Sie beschreibt das Gefühl, das daraus erwächst, dass Mädchen ihre Geschlechtsteile nicht auf die Art in die Hand nehmen können wie Jungs. Es ist nicht unbedingt Neid, wie Sigmund Freud behauptet, aber doch die Feststellung, dass so ein kleines baumelndes Ding interessant sein kann. Mit einem Penis kann man seinen eigenen Namen in den Schnee schreiben. Also sobald man schreiben kann. Aber dann. Und das ist sehr, sehr viel.
Margarete Stukowski aus ihrem Buch Untenrum frei.
In eine Stunde Liebe in die Radio Wissen.
Eine Pille, die vor einer Infektion mit HIV, dem AIDS-Erreger, schützt, die gibt es. Die sogenannte PrEP.
Die PrEP, die schützt heute ähnlich sicher vor einer HIV-Übertragung beim Sex, wenn sie permanent genommen wird, wie ein Kondom. Das Medikament, das kostet aber um die 800 Euro pro Monat. Das soll sich ändern. Nicolas Feustel ist Dokumentarfilmer und Aktivist aus Hamburg. Er kämpft für diese PrEP-Pille in Deutschland auf Rezept, damit sie eben kostenlos abgegeben wird. Und ich habe ihn gefragt, seit wann er sich als schwuler Mann für die PrEP einsetzt.
Ich engagiere mich jetzt schon seit 3 Jahren sowas für den Zugang zu PrEP in Deutschland. Dadurch, dass ich durch meinen Job als Filmemacher viel bei den großen HIV-Konferenzen rumkomme, habe ich eben schon vor einigen Jahren von dem Konzept PrEP erfahren. Damals schon bei den ersten Studienergebnissen gedacht, wow, wenn das später mal funktionieren sollte, dann könnte das wirklich eine ganz tolle Sache werden. Und insofern rede ich mit Freunden, schreibe über PrEP, werde inzwischen auch eingeladen, Vorträge über PrEP zu halten.
Warum glaubst du, ist die PrEP eben eine bessere Sache als ein Kondom?
Ich würde gar nicht sagen, PrEP ist besser als ein Kondom. Das kann einfach jeder für sich selbst entscheiden, was für ihn die am besten geeignete HIV-Präventionsmethode ist. Aber wenn wir uns anschauen, die Zahlen der Neuinfektionen in Deutschland bleiben jetzt seit über 10 Jahren mehr oder weniger konstant.
So 3000 Fälle im Jahr ungefähr, ne?
Genau, es geht nicht rauf, aber es geht auch nicht runter. Und das zeigt uns einfach, dass alles, was wir im Moment so im Arsenal haben, um gegen HIV vorzugehen, dass das alles alleine nicht ausreicht, irgendwie einen Rückgang der Neuinfektionen zu sehen. Weil wir inzwischen davon ausgehen, dass die meisten Neuinfektionen von Menschen stammen, die gar nicht wissen, dass sie HIV-positiv sind. Und deshalb brauchen wir einfach mehr in unserem Kombinationsmix. Und da ist PrEP halt jetzt ein neues Element, was hinzukommt und was für einige Leute einfach einen Bedarf bedient, den Kondome nicht unbedingt bedienen.
Das heißt, du nutzt auch selber die PrEP und hast damit gute Erfahrungen gemacht?
Ich nehme seit circa einem Jahr die PrEP, habe damit angefangen, weil ich halt eben als PrEP-Aktivist dann auch mal am eigenen Körper erfahren wollte, so wie sind denn nun die Nebenwirkungen und aber auch gucken wollte und was macht es mit mir? Verändert sich mein Sexualverhalten dadurch oder nicht? Ich kann sagen, es hat sich nicht wirklich verändert, aber die Angst ist weg. Damit meine ich jetzt nicht so eine panische Angst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, HIV, HIV, aber eben schon so als schwuler Mann, als HIV-negativer schwuler Mann, hat man, glaube ich, schon immer so ein bisschen so diesen Gedanken an HIV auch beim Sex dabei, weil es eben einfach doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass man sich anstecken könnte. Und das ist jetzt, seit ich PrEP nehme, einfach weg.
Die Medikamente sind zugelassen in vielen Ländern, auch in Deutschland, aber die gibt es eben momentan nur auf Privatrezept. Das heißt, da gibst du richtig viel Geld für aus?
Nee, weil also das Markenmedikament, was es da in Deutschland gibt, das kostet 820 Euro für die Monatspackung. Das kann ich mir nicht leisten, das kann sich im Grunde genommen kaum jemand leisten. Es gibt allerdings schon seit vielen Jahren Generika. Die dürfen aber in Deutschland oder in den westlichen Industrienationen aus patentrechtlichen Gründen nicht vertrieben werden. Aber es gibt in England die Möglichkeit, dass man sich für den Eigenbedarf, und der wird definiert als Vorrat für 3 Monate, darf man sich Generika aus dem Nicht-EU-Ausland über so eine Online-Apotheke selber bestellen und nach England liefern lassen.
Und das ist dein Weg?
Genau, weil mein Freund ist Engländer, wohnt in Brighton und ich damit also sowieso regelmäßig in Brighton bin. Das heißt, das ist für mich eine gute, gangbare Lösung und da lande ich bei ca. 60 Euro für die Monatspackung.
Zum Vergleich, also wenn ein Arzt könnte das einem hier schon verschreiben als Privatrezept, das Original genau. Sozusagen, aber das wären dann, was du sagtest, eben fast 1000 Euro oder so im Monat.
Genau, das sind 820 für das Medikament. Dann kommen ja auch noch die Untersuchungen hinzu. Also es ist ganz wichtig, dass man regelmäßig einen HIV-Test macht, weil man PrEP eben nur nehmen soll, wenn man tatsächlich HIV-negativ ist. Und man sollte auch seine Nierenfunktionen regelmäßig überprüfen lassen.
Die PrEP-Pille schützt nicht vor anderen sexuell übertragbaren Krankheiten wie Chlamydien, Syphilis und Tripper. Da gibt es einiges anderes Fieses. Und ich habe Nikolas deshalb gefragt, was er dazu sagt, dass die PrEP eben nur vor HIV schützt und keinen Schutz vor anderen sexuell übertragbaren Infektionen bietet.
Ja, da müssen wir gucken, dass PrEP vor allem für Leute geeignet ist, die jetzt eh schon nicht immer Kondome verwenden. Und die damit natürlich ein gewisses Risiko haben, alle möglichen sexuell übertragbaren Infektionen zu bekommen. Aber dadurch, dass sie dann PrEP nehmen, bekommen sie schon mal kein HIV, was eben doch einfach die Infektion ist, die unbehandelt nach wie vor tödlich ist. Dann sage ich, dass Kondome vor den anderen sexuell übertragbaren Infektionen halt auch nur so einen bedingten Schutz haben. Das ist eben eine reine physikalische Barriere, aber vielen der anderen Infektionen sind Schmierinfektionen, die auch beim Oralverkehr übertragen werden könnten. Und eigentlich gehe ich sogar davon aus, wenn wir PrEP richtig machen und eben diese ganzen regelmäßigen Checks mit dabei sind und von den Kassen bezahlt werden würden, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir mittelfristig einen Rückgang der anderen Infektionen sehen. Denn mit PrEP würden wir sozusagen genau die richtigen Leute dazu motivieren, sich alle 3 Monate testen zu lassen.
Der Aktivist Nikolaus Feustel kämpft für die PrEP-Pille in Deutschland auf Rezept. Nikolaus organisiert sich die Pillen aus England.
Ihr hört eine Stunde Liebe auf D-Radio Wissen, das Weihnachts-Best-of. Ja, es klingt erstmal nach Strickkurs oder Bastelgruppe. Frauen treffen sich zum Handarbeitsabend. Aber Shanli, worum geht's wirklich?
Also das ist ein Angebot an der Tantra-Masseurin Andrea Silvanus. Und da gibt's Tipps und Tricks, wie man den Mann untenrum liebevoll berühren, streicheln und verwöhnen kann. Mhm. Und das Ganze gibt's auch umgekehrt für Frauen. Aber ich habe mit Andrea darüber gesprochen, wie das ist, wenn Frauen mehr über Männer lernen. Und dann wollte ich wissen, was wollen dann die Teilnehmerinnen an so einem Handarbeitsabend am häufigsten wissen?
Wie kann ich einen Mann anfassen, dass der richtig auch was davon hat. Das ist das, was die Frauen wesentlich beschäftigt. Und was die Frauen sehr beschäftigt, ist, Mensch, wie gehe ich denn damit um, wenn der jetzt nicht steht, also wenn der keine Erektion bekommt. Also das ist so die Hauptsorge der Frauen und das, was denen eigentlich wichtig ist, dass der funktioniert.
Hast du da das Gefühl, dass die Frauen eigentlich mit ihrem Partner zu wenig darüber sprechen?
Das herrscht viel in den Partnerschaften. Also es gibt doch sehr diesen Mythos, ne, Sexkammer einfach, da muss man nicht drüber reden. Aber ganz ehrlich, und das war ein großer Teil auch von meiner Ausbildung, der Sex wird dann richtig gut, wenn wir anfangen, drüber zu sprechen, weil in dem Moment eigentlich erst die Intimität entstehen kann. Ja, also vorher ist viel Rätselraten und vielleicht auch ein gutes Stückchen Vorspielen drin. Aber wirklich mit dem drüber sprechen und ehrlich antworten, da ist echt dann schon viel rauszuholen.
Wie ist das denn mit der Anatomie des Mannes? Die ist ja sehr unterschiedlich, genauso wie bei Frauen. Kann man dann trotzdem wirklich Tipps und Tricks geben, die so richtig allgemeingültig sind? Also so sinnliche Körperstellen bei Männern ausmachen, die dann für alle gelten, wo alle gleich empfindlich sind?
Nee, also Männer sind auch unterschiedlich. Sie sind zwar näher beieinander als die Frauen, also die meisten Männer finden Ähnliches gut, Aber wenn ich in der Berührung auch ins Detail gehe, da unterscheidet sich dann der eine Mann doch sehr von dem anderen. Und das ist auch der Fokus, den ich in den Handarbeitsabenden lege, ist so mit einem Anfängergeist und einer Neugier diesen Penis zu berühren. Also egal, ob ich den schon lange kenne oder ob ich den gerade neu kennenlerne. Also ich eher berühre mit dem Fokus, Mensch, was magst du denn? Ja, worauf reagierst du? Als dass ich versuche, die perfekte Liebhaberin zu spielen und aus dieser Distanz heraus dann berühre. Also lieber ist es so, diese Spielwiese zu betreten und zusammenzuschauen, Mensch, was entsteht denn da jetzt gerade? Also auch den Leistungsdruck rauszulassen.
Ich finde, Spielwiese trifft es auch total, als ich im Netz mich ein bisschen mal schlau gemacht habe, wie solche Lingam-Massagetechniken denn heißen können, ist mir da zum Beispiel die Skilangläuferin begegnet, der Korkenzieher oder die Technik Feuer machen. Das klingt dann auch ein bisschen so, als ob bei diesen Handarbeitsabenden es auch sehr lustig zugehen kann, auch viel gelacht wird, oder? Weil diese Namen...
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also das Lachen ist ein total wichtiger Punkt in den Handarbeitsabenden. Also der Humor ist für mich wesentlich. Also ich finde nichts schlimmer, als wenn der bittere Ernst in die Schlafzimmer einzieht. Also ich finde, da gehört viel gelacht. Lachen ist übrigens einfach auch ein richtig gutes Beckenbodentraining und Beckenboden braucht man für guten Sex. Und deshalb, ja, gerne lachen und das auch mit in diese Lingam-Massage reinnehmen.
Gibt es da eigentlich einen Klassiker, womit du, ich weiß nicht, einsteigst oder den du irgendwie jedem ans Herz legen kannst?
Ja, das ist der Relax-Griff. Das ist einfach nur, dass die Hand sich auf den Lingam, auf den Penis auflegt und den einfach mal spüren lässt. Also die meisten Männer kennen das mit Sicherheit so, dass wenn es eine Berührung am Penis gibt, dass es gleich heißt zugreifen und loslegen und gucken, das Beste aus ihm rauszuholen und ihn zum Funktionieren zu zwingen. Aber viel schöner ist tatsächlich mal, ja, ihm die Hand quasi zu reichen und die Hand spüren zu lassen und den Penis die Hand spüren zu lassen. Das ist ein völlig neuer Impuls für die meisten und kann spannende Folgen haben.
Zum Schluss, ja, hast du noch eine Empfehlung? Wie können wir das Thema Penis heute Abend gut abrunden?
Also für mich ist es wichtig, einfach zu schauen. Also jeder Penis hat seine eigene Persönlichkeit, so wie auch der Mann, der an diesem Penis befestigt ist. Und ich finde es ungemein wichtig, dahin, also dem Penis zu erlauben, dass er sich von dem Funktionsdruck lösen darf. Also dass ein Penis sich auch mal entspannen darf, dass er weich sein darf und dass die der Druck zu funktionieren, dass wir den rausnehmen.
Also Entschleunigung auch im Bett, das ist der Tipp von Berührungscoach Andrea Silvanus.
Das war unser kleines Weihnachtsspecial, eine Stunde Liebe. Wir wünschen euch zum Fest
viel Liebe.
Viel Liebe, genau.
Die Radio Wissen, eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.